Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Florian Schwinn am Tisch mit Ernst Girt. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind Kardiologe, Herzspezialist also, und waren lange Jahre Oberarzt am Klinikum Offenbach. Die Menschen in Stadt und Landkreis sagen dazu einfach immer noch Stadtkrankenhaus, obwohl es jetzt eine GmbH ist und Klinikum heißt. Sie waren bewusst und selbstbewusst Klinikarzt, glaube ich, und wollten sich nie niederlassen und eine Praxis aufmachen. Warum eigentlich nicht? Sie hätten doch eigentlich da mehr verdienen können als Arzt in der Klinik.
Ja, das Verdienen ist ja für den Arzt am Anfang, also für die meisten Ärzte aus meiner Erfahrung, gar nicht so entscheidend. Und das war für mich auch überhaupt nicht entscheidend. Ja. Ich habe Medizin studiert aus großem Interesse, angefangen eigentlich, um Psychoanalytiker zu werden. Das hat sich dann hinterher doch ein bisschen verändert. Bin dann in die technische Medizin reingerutscht, habe festgestellt, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich wollte mich nie niederlassen, weil ich damals schon gesehen habe, dass so die negativen Seiten, nämlich wenn das Geld eine große Rolle spielt in der Medizin, dass dann die Medizin nur noch halb so viel wert ist. Und von daher habe ich gesagt, Niederlassung kommt für mich nicht in Frage, da muss ich ständig Kompromisse machen und deswegen wollte ich immer im Krankenhaus arbeiten. Und das hat sich eigentlich auch über die Jahre nicht verändert.
Jetzt sind Sie im Ruhestand. Ruhestand ist das nicht, denn Sie machen irgendwie weiter medizinische Arbeit. Das ist ja oft so. Und Sie haben angefangen, etwas zu machen, was im Krankenhaus, vielleicht auch in der Praxis oder sicherlich auch in der Praxis, auch ich gehe ja manchmal zum Arzt, zu kurz kommt. Sie beraten Patienten. Sie haben sich ja jetzt doch quasi niedergelassen. Oder wie kann man das nennen? Was machen Sie da?
Ja, was heißt niedergelassen? Also ich habe sozusagen, wie ich immer frech gesagt habe, keinen Bauchladen. Also der Niedergelassene hat ja seine Apparatur drumherum und das ist ja auch das Gefährliche. Also diese Apparatur will benutzt werden, die will amortisiert werden und damit fangen natürlich die Kompromisse an. Also die habe ich nicht, ich berate ausschließlich. Und diese Idee, die ich mit dem als langjähriger Frankfurter mit dem schicken neuen Namen Cardio Consulting bezeichne, also Beratung von Patienten mit Herzproblemen, die habe ich eigentlich in den letzten Jahren bekommen. Einerseits
in den letzten Jahren im Krankenhaus.
In den letzten Jahren im Krankenhaus, wo ich gemerkt habe, die Entwicklung geht doch immer mehr in eine Richtung, wo man auch im Krankenhaus nicht um Kompromisse rumkommt. Und die Patienten merken das. Also es ist ja zum Schaden der Patienten und die Patienten merken das. Und wie ich zweimal kurz hintereinander zwei Patienten, die aus einer anderen Stadt kamen und von mir beraten werden wollten und mir zwei Herzkatheterfilme gaben und sagten, ich soll mir die doch mal angucken. Sie wollten aber nur beraten werden, ob das, was ihr Kardiologe sagt, in Ordnung ist. Und dann habe ich mir das angeguckt, habe denjenigen beraten oder die beiden. Und in beiden Fällen habe ich eigentlich nichts anderes sagen können, als was der Kardiologe gesagt hat, dass das in Ordnung ist, dass das richtig ist, dass das Gefäß verengt ist und erweitert werden muss. Und erst danach sagten mir beide Patienten, und ich hätte gerne das von Ihnen gemacht. Und da habe ich drüber nachgedacht, was ist in diesen Leuten vorgegangen? Ganz offensichtlich haben sie ihrem Arzt, auch mir, nicht getraut, wenn Sie mir vorher schon gesagt hätten, ich bin jetzt bei Ihnen, ich will auch bei Ihnen bleiben, wenn was gemacht werden muss, will ich es bei Ihnen gemacht bekommen. Nein, Sie haben damit zurückgehalten, bis ich meine sachliche Meinung kundgetan habe. Dann erst haben Sie gesagt, Sie möchten es bei mir gemacht bekommen. Und ja, da habe ich dann weitergedacht und habe gedacht, im Grunde genommen gibt es eine Menge, Gott sei Dank, Patienten, die das spüren, dass sie heute im Krankenhaus nicht mehr, und in der Praxis sowieso, nicht mehr sicher sein können, ob sie richtig beraten werden.
Ob es für sie richtig ist.
Ob es für sie richtig ist. Also sie wissen nicht, wenn sie eine teure Untersuchung empfohlen bekommen, ob das vielleicht gemacht wird, damit das Krankenhaus mehr Geld verdient. Oder wenn sie von einer teuren Untersuchung abgeraten bekommen, ob vielleicht das Krankenhaus das nicht mehr erstattet bekommt von der Krankenkasse. Also die ganze politische Diskussion, wo es hauptsächlich um Geld geht, ja, ist so in die Köpfe der Leute hineingekommen, dass sie nicht mehr wissen, wie das noch vor 50 Jahren war. Wenn sie zu ihrem Arzt gehen und er ihnen was rät, dann ist das einfach medizinisch erforderlich, nach bestem Wissen und Gewissen. Und das ist nicht mehr der Fall. Und damit ergibt sich sozusagen ein neues Aufgabenfeld, traurigerweise, was eigentlich die klassische ärztliche Aufgabe ist, ja, den Patienten zu beraten und in die richtige Richtung zu lenken und ihm das zu erklären, was gemacht werden muss. Das passiert aber nicht mehr. Und
also diese beiden klugen Patienten, bewussten Patienten, die da zu Ihnen gekommen sind, als Sie noch Oberarzt in der Klinik waren in Offenbach, die haben sich gedacht, ich teste jetzt mal den Arzt, bring dem diesen Film von der Katheteruntersuchung, also das ist eine minimalinvasive Form der Untersuchung, da wird ein Katheter ins Herz geschoben und dann wird ein Film gedreht und da wird geschaut, was ist los mit diesem Herzen, was ist los mit den Gefäßen rundherum. Die sind mit diesem Film zu Ihnen gekommen, das heißt, sie hatten die Untersuchung schon hinter sich und wollten dann wissen, ist das notwendig, was da jetzt als Ergebnis herausgekommen ist. Das heißt, sie waren von vornherein misstrauisch und jetzt sagen Sie, Sie waren das auch mit Recht?
Ja, Sie waren das mit Recht. Also an der Katheteruntersuchung, der Herzkatheteruntersuchung, da kann man das ganz gut nachweisen. Es gibt ja in keinem Land der Welt oder zumindest in Europa so viele Herzkatheteruntersuchungen pro Einwohnerzahl wie in Deutschland. Und das geht natürlich auch durch die Presse und da fragt sich natürlich mancher Patient, ist das wirklich notwendig, nützt mir das? Es ist ja eine nicht ganz ungefährliche Untersuchung. Steht hier also Nutzen und potenzieller Schaden in einem vernünftigen Verhältnis? Ja.
Das heißt, die Patienten haben nicht das Gefühl, sie werden korrekt beraten, weil das Krankenhaus, weil der niedergelassene Arzt an der Untersuchung auch verdient?
Das steht dahinter. Also ich meine, beim normalversicherten Patienten profitiert ja nicht der Arzt von der Untersuchung. Also wenn ich im Krankenhaus eine Untersuchung indiziere, dann verdiene ich ja keinen Pfennig mehr. Aber der Patient spürt was Richtiges. Er spürt nämlich, dass Druck von den Krankenhausträgern gemacht wird. Bestimmte Untersuchungen, schon gar die nach dem jeweiligen Bezahlsystem gut bezahlt werden. Also der Patient spürt, dass der Arzt da nicht frei ist in seiner Entscheidung. Ja.
Und jetzt haben Sie gesagt, so, jetzt bin ich raus aus diesem Krankenhausbetrieb, jetzt mache ich mich selbstständig als Berater. Sie sind also jetzt nur noch Berater, das heißt, Sie verzichten auch bewusst auf Geräte,
ja,
damit Sie nicht in Versuchung geraten.
Nicht nur, weil ich nicht in Versuchung geraten will, sondern weil ich glaube, dass dieser Gedanke, jemanden völlig frei nach bestem Wissen und Gewissen beraten zu können, dass der eigentlich nur verwirklichbar ist, wenn auch dem Patienten klar ist, dass der Berater von nichts anderem abhängt als von seinem Wissen und Gewissen. Ja, also es ist wirklich ein altmodischer, aber guter Ausdruck. Ja, also der ist weder abhängig von irgendeiner Krankenkasse, die irgendwas bezahlt oder nicht bezahlt, noch von einem Krankenhausträger, der Druck macht, du musst mehr von denen Untersuchungen machen oder weniger von denen, noch von einem Chefarzt, noch sozusagen von dem eigenen Bauchladen. Also noch, dass er sagt, naja, die und die Untersuchung muss aber noch gemacht werden. Das kann ja sein, wenn ein Patient zu mir kommt und beraten werden muss und ich sehe, dass da eine Untersuchung nicht korrekt oder nicht ausreichend gemacht ist, dann sage ich schon, da muss noch mal ein Ultraschall gemacht werden. Aber den mache nicht ich. Damit weiß der Patient auch, ich habe nichts davon. Ich schicke ihn zu seinem Kardiologen zurück, der lässt eine Untersuchung noch mal machen und kommt dann mit dem Ergebnis noch mal zu mir. Aber er weiß, ich habe kein Interesse an irgendetwas anderem, als ihn ordentlich zu beraten.
Wenn Sie das Ultraschallgerät hätten, ist der Umkehrschluss, dann hätten Sie unter Umständen Interesse daran, dieses Ultraschallgerät auch zu benutzen.
So ist es.
Gut, wenn Sie jetzt das Interesse nicht haben und auch das Ultraschallgerät also nicht abrechnen können, wie finanziert man das?
Ja, das ist der große Haken an der Geschichte. Der Preis der Neutralität oder der Unabhängigkeit, ist, dass der Patient diese Beratung nach entsprechendem Zeitaufwand bezahlen muss.
Also keine Krankenkasse zahlt Beratung?
Ja doch, alle Krankenkassen zahlen Beratung, nur ist die so schlecht bezahlt. Mhm. Ja, also sie kommen nicht im Idealfall, glaube ich, über 38 Euro hinaus bei einer Privatversicherung, ja, weil die immer kalkulieren, na, der Arzt verdient ja genug an den technischen Untersuchungen, dann braucht man das Beraten nicht nochmal besonders zu vergüten. Und wenn Sie jemanden ein oder anderthalb Stunden oder manchmal noch mehr beraten und vorher die ganzen Unterlagen sichten, dann können Sie das natürlich nicht für 38 Euro bewerkstelligen. Ja.
Gut, aber das ist das, was sogar die Privatkassen nur bezahlen.
Ja.
Also da ist klar, es geht eigentlich um die technische Seite der Medizin, die bezahlt wird.
Ja, das ist auch der Anreiz. Das ist ja das Gefährliche in der Medizin, dass die Technik so überhand genommen hat, ja, dass sich um Beratung alle rumdrücken. Ja. Die Medizin ist hochspezialisiert worden. Man schickt die Leute zum Spezialisten. Der Spezialist sagt ein bisschen was zu seiner Untersuchung, aber im Prinzip kann er sich beruhigen und sagen, naja, der Hausarzt wird dem Patienten schon erklären. Nur der Hausarzt schickt zum Spezialisten, weil er sozusagen überfordert ist. Ja? Und er kann im Grunde genommen dem Patienten das nicht erklären. Es müsste eigentlich der Spezialist ihm erklären.
Und der hat keine Zeit, weil er seine Geräte benutzen muss.
Ja, der macht's kurz.
Jetzt haben Sie vorhin selber gesagt, Sie sind, obwohl Sie was anderes letztlich im Ausgang im Kopf hatten, als Sie angefangen haben zu studieren, sind dann in die technische Medizin hineingerutscht und das hat Ihnen Spaß gemacht. Hm. Sie haben selber, ich weiß nicht, wie viele Katheter, also Herzkatheter gesetzt im Laufe der Zeit. Sie waren ganz früh dabei, als das überhaupt angefangen hat mit dieser neuen Untersuchungsmethode damals. Wann war das? 70er Jahre, Ende der
76,
70er?
Ja.
Und dennoch steigen Sie jetzt aus und sagen, so, jetzt mache ich nur noch Beratung, ganz ohne Technik, lass die Technik weg. Das heißt, da ist dem Oberarzt Ernst Girt irgendwann eine ganz große Glühlampe aufgegangen und er hat gesagt, ich möchte jetzt mal wieder zurück zu den Anfängen als Arzt? Oder nee,
so
was
schnell,
war das?
So schnell ging das nicht. Also ich muss schon sagen, die Technik, also ich fand das schon toll. Also ich war ja am Anfang, wie gesagt, ich bin in die Medizin gegangen, um sozusagen sprechende Medizin zu machen, um mit den Leuten zu reden, Psychotherapie zu machen. Und hatte das Glück dann erst in die Angiologie, hatte einen Chef, der sehr menschlich war in diesem Fach, reinzukommen und dann bin ich in die Kardiologie mehr oder weniger auch reingerutscht. Ich hatte auch selber mal Erfahrung als Patient damit und habe darunter sehr gelitten. Und das hat schon dazu geführt, dass ich gesagt habe, wenn schon jemand so eine unangenehme Untersuchung machen muss, dann will ich die auch so lernen, dass ich sie so optimal kann, dass der Patient möglichst wenig darunter leidet. Und das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Ich war, glaube ich, handwerklich geschickt. Aber Spaß hat mir das Ganze in dieser Zusammenschau gemacht. Also die Katheteruntersuchung zu machen, ja, die die Basis war, und dann mit den Leuten zu reden. Und in den ersten Jahren, da habe ich die Aufklärung für die Untersuchung selbst gemacht. Ich habe hinterher meistens mit den Ehepartnern zusammen mir den Film angeguckt, also den Film gezeigt, den Patienten erläutert, dann alle Folgen besprochen. Genau diese Zusammenschau, das hat mir Spaß gemacht. Und ich habe im Krankenhaus das Gleiche erlebt, wie das im gesamten Gesundheitswesen auch in den Praxen passiert ist, dass die Technik immer größeren Raum eingenommen hat und dass für diesen zweiten Teil immer weniger Zeit blieb. Ja, und deswegen war diese Idee, jetzt diese Zeit zu haben, ja, und in Ruhe und Muße jemanden so lange beraten zu können, bis ich den Eindruck habe, er hat wirklich verstanden, was mit ihm los ist und was gemacht werden muss und was daraus zu folgen hat, das ist irgendwie ein großes Geschenk, auch für mich. Ja.
War das am Anfang, Sie haben gesagt, am Anfang haben Sie die Beratungen noch selber gemacht und als es dann viele, viele Patienten wurden, mussten Sie das abgeben. War das am Anfang in diesem Zusammenspiel Beratung, also den Patient wirklich vor der Nase zu haben, auch seine Ängste vielleicht zu spüren und da mit ihm drüber reden zu können und dann eben die technische Untersuchung und dann Nacharbeit mit dem Patienten. War das die Form von Medizin, weil Sie gesagt haben, Sie kommen von der Sprechenden oder wollten die sprechende Medizin machen, da ist ja doch ziemlich viel Gespräch dann dabei. Und ist das am Ende verloren gegangen in Ihrer Arbeit?
Ja, das ist zumindest zunehmend verloren gegangen. Also ich habe selber gemerkt, es zwingt einen ja niemand dazu, es zwingt sozusagen, die Fakten zwingen einen dazu. Ich habe selber gemerkt, dass es immer weniger wurde, dass ich natürlich, wenn Patienten, meistens so die Gebildeteren, wenn die Druck ausgeübt haben, wenn ich gemerkt habe, da kommt Druck, die wollen das Gespräch, die brauchen das Gespräch, ja, dann bin ich darauf eingegangen und habe festgestellt, dass andere, die sich nicht so äußern, natürlich auch zu kurz gekommen sind. Das heißt, ich habe selber, um mit der knapperen Zeit irgendwie rumzukommen, selber Kompromisse gemacht, die man erst richtig merkt, wenn man aus dem Geschäft raus ist, wie wenig man letztlich dann doch noch auch seinen Idealen gerecht werden konnte.
Machen wir hier einen Schnitt, spielen Ihre erste Wunschmusik, weil wir dann jetzt eigentlich an dem Punkt sind, wo wir dann über die Veränderungen im Gesundheitssystem, was ist da in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert, genauer reden sollten. Ihre erste Wunschmusik ist von Leonard Cohen, ein neues Lied, relativ neu. Heart with no companion, das ist das Herz ohne Kollege, ohne Kompagnon, ohne ja. Gefährte.
Ja, ohne Berater sozusagen. Ja. Also ich liebe Leonard Cohen, ist natürlich meine alte Zeit und er ist ja immer noch da. Und ja, ich fand diesen Titel irgendwie sehr passend zum Thema.
Yes, I greet you from the other side of sorrow and despair.
Florian Schwinnbein, Doppelkopf in HR2 Kultur mit dem Oberarzt, dem ehemaligen Oberarzt in der Kardiologie, Ernst Girth, ehemals im Stadtkrankenhaus Offenbach. Leonard Cohen haben wir gehört, Heart with No Companion, das Lied für einen Kardiologen, für einen Herzarzt. Herr Girth, wir haben, bevor die Musik anfing, darüber geredet, wie das Gesundheitssystem sich verändert hat. Ich will noch mal einen Schritt zurück machen. Sie sind am Anfang einer, der in die sprechende Medizin wollte, dann doch in die technische Medizin geraten. Und das Sprechen ist dann im Laufe der Zeit immer weniger geworden. Sie haben aber auch, ich glaube auch in den 70er Jahren, mitgegründet die Demokratischen Ärzte. Damals eine Liste, die Furore gemacht hat, weil sie in den Ärztekammern aufgetaucht sind und plötzlich ihre Stimme erhoben haben. Inzwischen gibt es den Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte, gegründet Ende der 80er Jahre. Davon ausgehend war Ihr Weg auch konsequent nicht der des niedergelassenen Arztes, sondern ins Krankenhaus, weil Sie sagten, das Gesundheitssystem ist eigentlich das, in dem ich arbeiten will. Ist das so der Impetus der demokratischen Ärzte?
Ja, wobei wir bei den demokratischen Ärzten auch Niedergelassene hatten, aber sozusagen immer mit der gleichen Idee, eine anständige, am Wohl des Patienten orientierte Medizin zu machen und die Auswüchse des Gesundheitswesens halt scharf zu kritisieren.
Das war schon 70er und 80er Jahre
ja,
der Fall.
Ja, wir haben 76 die demokratischen Ärzte gegründet und das war damals schon auch sehr bemerkenswert, weil wir ja in die Kammern, das war die knallharte Ärzteorganisation, ja, sehr konservativ organisiert und dass wir dort also mit, ich glaube damals 12% der delegierten Stimmen reingekommen sind, das war sensationell. Und wir wurden dort auch wie die Aussätzigen behandelt.
Eine Idee, die sich von Hessen aus durch ganz Deutschland gezogen hat.
Wir waren die Ersten, haben dann so mit gewerkschaftlicher Orientierung und Unterstützung vieles ganz gut aufgewirbelt und viele richtige Fragen gestellt.
Aber so recht erfolgreich, wenn man jetzt die Gesundheitsreformen der letzten Jahre anschaut, waren sie nicht. Denn da ist eher die Demokratie abgebaut worden, oder wie würden Sie das sagen?
Ja, wenn man die Kammer selber anguckt, also die letzten Jahre.
Also die Ärztekammer.
Die Ärztekammer, die ist nicht wiederzuerkennen, wenn man die mit der vor 30 Jahren vergleicht. Ja, die ist also wesentlich offener und liberaler geworden und ich bin ja auch noch als Menschenrechtsbeauftragter tätig in der Kammer, aber sie ist sozusagen weniger wichtig geworden und das ist das gesellschaftliche Spiegelbild, was sich geändert hat und das haben wir als demokratische Ärzte, glaube ich, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erkannt. Wir haben Jahre oder Jahrzehnte lang auf die sogenannten Beutelschneider, wie es mal im Stern hieß, also auf die Ärzte eingeprügelt, die das große Geld verdienen. Das war zu dieser Zeit auch richtig. Aber wir haben über diesen Kampf lange Zeit übersehen, dass die eigentliche Gefahr der Medizin nicht von den Ärzten droht, sondern die droht von denen, die das Krankenhaus, wie ich immer sage, zur Wurstfabrik machen wollten. Und da haben wir wie wir das gemerkt haben mit den ersten Reformen, wie das alles umgestaltet werden sollte, wie die Krankenhäuser plötzlich, die mussten saniert, das waren Sanierungsobjekte, ja, wie wir das festgestellt haben, waren wir noch ganz beruhigt und haben gesagt, die werden schon bald merken, das Krankenhaus ist keine Wurstfabrik. Der Patient sucht es sich nicht aus, ob er krank wird und ob er ins Krankenhaus gehen muss.
Und es ist nicht unbedingt nur ein Produkt. Gesundheit ist kein Produkt in dem Sinne.
Ja.
Was wollten Sie sagen?
Ja, aber wir haben feststellen müssen in den letzten Jahren, dass wir die gesellschaftlichen Kräfte nicht richtig eingeschätzt haben. Ja? Und das Krankenhaus ist keine Wurstfabrik. Aber diese Managements in den Krankenhäusern heute im Zusammenhang mit der Politik, die machen die Krankenhäuser langsam zu Wurstfabriken. Und wenn sie sie dazu machen, dann sind sie das dann auch. Ja, das fing an ganz harmlos mit der sogenannten Qualitätssicherung. Da waren wir noch begeistert damals als demokratische Ärzte und haben gesagt, das ist richtig, man muss endlich mal Qualitätssicherung machen, man muss endlich mal gucken, machen denn auch alle Ärzte von Flensburg bis München beim Herzinfarkt genau das Gleiche, nämlich das, was richtig und sich als evidenzbasierte Medizin erwiesen hat. Und es ist gut, dass man denen auf die Finger guckt. Wir haben ja die Zeit noch erlebt, wo Ärzte uns gesagt haben, ich gebe die und die Medikamente, absoluter Quatsch, diese Medikamente. Ja. Ich habe gute Erfahrungen mit denen gemacht, fertig, das ist ärztliche Freiheit. Dass da jetzt jemand kam, der gesagt hat, nein, wir müssen Qualitätssicherung machen, wir müssen Vergleichbarkeit erreichen, das fanden wir einerseits gut. Was wir nicht erkannt haben, war, dass diese Qualitätssicherung zu allerletzt die Qualität im Sinn hatte. Die haben nur im Sinn, Krankheit und Gesundheit und das Gesundheitswesen zu normieren, ja, alles gut vergleichbar zu machen, damit man es eben besser in einen Prozess der Wurstfabrik einpassen kann. Ja.
Das heißt, das Wort ist eine semantische Nebelkerze. Hier geht es eigentlich nicht um Qualität, sondern es geht um die normierte Gesundheitsversorgung.
Ja.
Die Würstchen, die dann in die Dose passen.
Ja, und dann zu gucken, wie kann man die Würstchen möglichst billig,
effizient,
billig und effizient auf den Markt.
Sie sagen billig, also der Manager würde effizient sein.
Ja, auf den Markt bringen, ja. Und sagen, Moment mal, da stimmt doch was nicht. Das ist doch das gleiche Würstchen. Warum willst du da 20 Cent mehr dafür haben? Das geht nicht. Das Würstchen kostet jetzt bei allen 80 Cent. Und wer mehr dafür verlangt, der kriegt es nicht mehr. Das wäre ja einerseits verständlich, wenn das Gleiche drin wäre. Aber diejenigen, die an einer guten Medizin festhalten, und die gibt es natürlich massenhaft auch im Gesundheitswesen, im Krankenhaus, wie draußen, ja, die sind die Verlierer. Die, die anständig arbeiten und die sich eben auch mal für einen Patienten ein oder zwei Stunden Zeit nehmen, ja, oder die noch irgendwelche Ultraschalluntersuchungen machen, wenn sozusagen ihr Kontingent erschöpft ist, das sind die Verlierer. Und die, die sich an diese Wurstfabrik-Ideologie halten, die machen Gewinn.
Auch die Krankenhäuser machen dann Gewinn.
Ja.
Also nicht die Ärzte, die verdienen das Gleiche im Krankenhaus, aber die Krankenhäuser.
Krankenhäuser können das natürlich in noch viel größerem Stil organisieren wie Praxen. Ja. Mhm.
Ist das dann ein realer medizinischer Nachteil für die Patienten?
Natürlich ist das ein großer Nachteil für die Patienten, weil die Krankenhäuser einen Druck ausüben müssen auf die Ärzte und auch auf das Pflegepersonal. Der wird also Stück für Stück nach unten weitergegeben. Und das ist ja das, was ich am Eingang sagte. Das merkt man selber kaum. Man wehrt sich dagegen, sagt, das ist eine unsinnige Verordnung. Aber man merkt Stück für Stück, wie man in diesen Sog mit reingerissen wird. Also die letzten Jahre am Krankenhaus, es vergeht kein Tag, und das meine ich wortwörtlich, fast keine Stunde im Krankenhaus, wo sie nicht um Geld reden. Um Kosten.
Mit wem?
Ja, untereinander. Mhm. Untereinander, ja.
Also können wir uns das noch leisten?
Ja, und der Patient muss weg. Der liegt schon zwei Tage über der durchschnittlichen Verweildauer, ja. Und da zahlt das Krankenhaus drauf, ja. Wir haben schon letzten Monat bei der Sitzung, ja, jeden Monat sind Sitzungen, wo man genau gezeigt bekommt, ob man mit der Liegedauer richtig lag, ob man mit den Zahlen für bestimmte Untersuchungen sozusagen im Mainstream lag, dass es nichts Negatives ist. Und wenn man im Negativen ist, dann kriegt man natürlich gedroht, ja, dann werden wir wahrscheinlich dann doch diese Stelle nicht verlängern können und hier kürzen müssen und da kürzen müssen. Und das schafft natürlich einen Druck, ja. Es ist eine permanente Verunsicherung der Mitarbeiter, die in dieser Verunsicherung auch um ihr persönliches Dasein, um ihren Job Stück für Stück in diese Richtung mit reingezogen werden. Natürlich ist der Dumme letztlich das letzte Glied in dieser Kette,
der Patient.
Das ist der Patient.
Mhm. Aber haben Sie das an sich selber auch gemerkt? Also Sie sind gestartet als kritischer Arzt, Mitgründer der Demokratischen Ärzte, eine eher linke Vereinigung, die die Ärztekammern aufgemischt hat, mit gutem Ergebnis, aber eben am Ende dann in diesem Apparat Krankenhaus, der sich verändert hat in Richtung Qualitätssicherung und Effizienz, um die Managementworte zu benutzen, die wir irgendwie ja schon aufgedröselt haben. Haben Sie das an sich selber gemerkt? Ich verändere mich gerade oder ich habe mich verändert?
Leider geschieht das nicht so plötzlich. Also am stärksten habe ich es gemerkt, ja, wie ich meinen Beruf aufgegeben habe. Und da finde ich mich ja leider oder Gott sei Dank, wie man es nimmt, in guter Gesellschaft. Also wenn man sich so anguckt, zum Beispiel der Chagas, der Erfinder der Gentechnologie, ja, heute einer der schärfsten Kritiker, ja, der sieht, was er angerichtet hat, wie er das losgedreht hat. Die ganzen Atomphysiker damals, die das bedauert haben. Aber alle erst, als sie aus dem Beruf raus waren. Das zeigt ja, und das habe ich natürlich auch erlebt, man wehrt sich, aber man wehrt sich nicht genug.
Man also, gibt auch nach.
Wenn der Druck stark genug ist, ist es immer so, dass man ein Stück in die Richtung des Mainstreams reingezogen wird. Und ich habe das natürlich auch während des Berufs, als ich das Kathetern angefangen habe, war ich immer stolz darauf, wenn ich zu dem Schluss kam, bei dem Patienten brauchen wir keine Herzkatheteruntersuchung. Und ich habe mich immer wehren müssen.
Weil das ja auch ein Eingriff ist, die Katheteruntersuchung.
Ja, ein Eingriff, der erstmal auch teuer ist, wenn er nicht notwendig ist, wozu? Ja, ich meine, ich fand es ja richtig zu sparen, auch im Gesundheitswesen, wo es sinnvoll ist. Ja. Und er ist nicht ungefährlich. Aber ich habe festgestellt, die Hurra-Schreie gab es in der Nachbarstadt, wo 3000 Katheteruntersuchungen im Jahr gemacht wurden. Ja? Also man wurde gemessen an den Zahlen der Katheter, nicht an der Richtigkeit der Indikation, sondern wie viel man macht.
Weil ja? Das Krankenhaus an der Untersuchung verdient.
Klar, wenn es mal die Investition getätigt hat, ist natürlich, je mehr Untersuchungen sie macht, umso relativ billiger werden die. So war das damals. Ja,
fürs Krankenhaus. Während des Krankenhauses immer das gleiche Geld verdient.
Ja, ne, weil die Apparatur, die amortisiert sich ja langsam.
Die kurze Zusammenfassung, wie jetzt mal in dem Gesundheitswesen und seinen Kosten betrachtet, würde bedeuten, es wird immer die Medizin gemacht, die bezahlt wird und nicht die, die notwendig ist.
Richtig. Die Bezahlsysteme, ich habe ja mehrere erlebt, da streiten sich ja immer Wissenschaftler jahrelang. Am Anfang hatten wir den Tagessatz, ne? Da gab es 500 Mark.
Da blieben die Patienten lange im Krankenhaus.
Also hat man gesagt, ja, lassen wir die Leute lang liegen. Dann kamen die Fallpauschalen. Da hat man gesagt, für eine Katheteruntersuchung gibt es 1000 Mark, sagen wir mal. Und das ist, war doch klar, dass das Krankenhaus Interesse hat, lieber 1000 als 500 Untersuchungen zu machen.
Dass das Bett auch schnell leer ist, damit der nächste Patient reinkommt.
Genau.
Also sind die Patienten kurz im Krankenhaus gewesen.
Und jetzt gibt es dieses verschwiemelte DRG-System, also diagnosebezogene Fallgruppen. Ja, wo,
Diagnosis-Related Grouping, Neudeutsch.
Genau, wo also der Fall, sagen wir mal, der Herzinfarkt bezahlt wird. Und dann gibt es eine Institution, eine nationale, die dann sagt, was da drin ist in dem Paket Herzinfarkt. Und alle, die rausfallen aus diesem einfachen Muster, der 50-Jährige, der aus vollstem Wohlbefinden einen Herzinfarkt bekommt, das ist eher die Ausnahme. Den kann man mit sowas abbilden. Aber die 76-jährige Frau, ja, die einen Diabetes hat und gleich eine Pneumonie bekommt, ein Nierenversagen bekommt und, ja, die ist damit natürlich nicht abgebildet. Ja. Da versuchen die jetzt mühsam, solche Subsysteme zu machen, damit auch die abgebildet werden. Was rauskommt, ist letztlich für den Arzt ein riesen technischer Aufwand, ja, organisatorischer Aufwand, um das alles zu leisten, also und was geht, alles von der Zeit mit dem Patienten abgeht.
Also es gibt dieses Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, jetzt musste ich mal nachgucken, wie das heißt. Das ist ein Institut, das diese DRGs festlegt und sagt, welche Gruppe wird wie bewertet und wer gehört wo rein.
Ja.
Und das ist eigentlich die Fortführung dessen, was Sie vorhin gesagt hat, man normiert die Krankheiten oder die Patienten. Man versucht, die zu normieren, um sie in ein System zu drücken, zu pressen, Deckel drauf, Würstchendose zu.
Ja.
Das heißt, dieser Weg, der sich der Weg der Qualitätssicherung nennt, der Ihnen dann als Arzt auferlegt, viel Schreibarbeit, viel am Computer, wenig am Patienten, ist eigentlich der falsche Weg, sagen Sie? Geht gar nicht so?
Also ich hätte es noch für sinnvoll angesehen, wenn man, sagen wir mal, das für eine gewisse Zeit macht. Gemessen an der alten Zeit sind die DRGs irgendwie nachvollziehbar, dass man sagt, wir müssen das System einfach besser begreifen. Und natürlich ist das System nicht so schwiemelig und schwammig, wie die Ärzte das noch vor 50 Jahren gerne gehabt hätten. Mhm. Ja? Aber es macht doch überhaupt keinen Sinn, wenn ich das mal einigermaßen begriffen habe, wie man die Dinge zu bewerten hat, macht es doch gar keinen Sinn, anders als mit Pauschalen zu arbeiten, weil die Arbeitszeit, und zwar teuerste Arbeitszeit von Ärzten, Oberärzten, ja, die das heute machen, die sitzen stundenlang darüber, wie sie Zahlen und Ziffern so formulieren, dass das Krankenhaus möglichst viel aus diesem Fall bekommt. Dann wehrt sich die Krankenkasse. Dann gibt es jeden Monat Sitzungen, 2-3 Stunden für eine Klinik, nicht für die gesamte Klinik, also für uns zum Beispiel, für die Kardiologen, eine Sitzung im Monat.
Also pro Fachrichtung.
Wo 10, 20 Fälle, wo die Krankenkasse sagt, das bezahlen wir nicht, weil ihr habt das falsch bemessen. Da kommen die kuriosesten Sachen raus. Ja? Da wird irgendwie gar nicht gemerkt, dass ein Patient gestorben ist. Und also es ist so irre, ja, was da an technischem Quatsch gemacht wird, wo wirklich 5, 6, 8 Leute sitzen und um 400 Euro ringen, die angeblich falsch berechnet sind. Und dann hat die Krankenkasse wieder falsch gerechnet, dann hat das Krankenhaus wieder falsch gerechnet. Also es ist eine solche unsinnige Bürokratie. Ja.
Die aber schon natürlich, oder es hört sich zumindest so an, auch Geld kostet.
Ja, die kostet ein wahnsinniges Geld. Aber das zahlen natürlich die Patienten über ihre Krankenkassenbeiträge wieder. Ne.
Gut, aber sie werden nicht ausgegeben, um Medizin zu bezahlen.
Eben. Sie werden nicht ausgegeben, um Medizin zu bezahlen. Auch diese ganzen Kräfte, die wir im Krankenhaus bereitstellen müssen, die gehen natürlich von der Arzt-Patient-Beziehung ab. Das heißt, das, was die Technik ohnehin mit sich bringt, dass man immer weniger Zeit für den Patienten hat, wird nochmal verschärft, massiv verschärft durch diese Bürokratie.
Gibt es einen Punkt, wo Sie in den vielen Jahren, die Sie rückblickend überschauen können, sagen, da hat das angefangen? Gibt es so ein, oder ist das schleichend gekommen? Hat es irgendwann einen Ideologiewechsel gegeben, den wir vielleicht verschlafen haben?
Ich habe es natürlich immer schleichend erlebt. Ich habe ganz viele Reformen oder Reförmchengesetze, ja, ich weiß sie gar nicht mehr in ihren ganzen Abkürzungen, wie sie hießen, alle 2, 3 Jahre und je nach Wahlergebnis kam immer wieder was Neues. Also es ging schon mehr oder weniger schleichend. Was wir vielleicht verpasst haben, also es wurde immer gesagt, das Gesundheitssystem an sich ist ein Riesenmarkt, ist ein Zukunftsmarkt. Und das ist ja auch klar. Wir werden alle älter, unsere Gesellschaft wird insgesamt älter. Das heißt, der Bedarf an Gesundheitsleistung wächst enorm. Und gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass die Krankenkasse diese Summen, die Sozialversicherung, diese Summen gar nicht mehr aufbringen kann. Das heißt, es war irgendwann klar, dass dieser Markt nur bedient oder abgeschöpft werden kann von denen, die viel Geld haben. Und da haben wir Stück für Stück erlebt, dass die Medizin sich in 2 Teile teilt.
Also die Zweiklassenmedizin.
In absolute Zweiklassenmedizin. Mhm. Kein Mensch behauptet, dass das Gesundheitswesen billiger gemacht werden kann. Billig soll nur gemacht werden die soziale Seite, die Sozialversicherungsmedizin. Und dann wird Stück für Stück auf allen Gebieten geguckt, wie man aus den Privatschatullen der Leute noch das Geld rausziehen kann.
Wenn Sie vorhin gesagt haben, selbst der Privatpatient bekommt von seiner Kasse nur maximal, wenn der Arzt alles ausnutzt, an Beratung, jetzt meine ich, wir hatten es ja am Anfang von Beratung, an Beratung 38 Euro bezahlt und davon kann der Arzt nun wirklich nicht leben, wenn er sich dann 3 Stunden mit dem Patienten beschäftigt. Dann ist diese Zweiklassenmedizin aber nur eine, ich kriege die Versorgung schneller, ich kriege eine bessere Versorgung, ich muss nicht so viel zuzahlen, aber es ist die Qualität der Medizin, was die sprechende Medizin, die Beratung, die Fürsorge für den Patienten angeht, ist gar nicht so unterschiedlich.
So unterschiedlich ist das nicht. Ich habe lange Zeit sogar gesagt, ich frage mich, ob ein Privatpatient wirklich die bessere Medizin bekommt, weil der natürlich auch viel mehr angeboten bekommt, wo man sich fragen kann, ist das überhaupt wichtig, ja, vielleicht sogar schädlich, ja.
Weil es die Kasse bezahlt.
Ja, aber das ändert sich jetzt schon. Also das ändert sich jetzt schon, dass es Bereiche gibt, die wirklich zentral wichtig sind, wo der Sozialversicherte Schwierigkeiten bekommt, dass immer bürokratischer wird, etwas zu bekommen. Also die Aufteilung in die 2-Klassen-Medizin, das wird schon deutlich mehr.
Kommen wir zu Ihrem 2. Musikwunsch. Pink Martini. aktuelle CD, aber ganz altes Lied, Auld Lang Syne, längst vergangene Zeiten.
Ja, ein
Abschiedslied eigentlich.
Ein Abschiedslied, aber eigentlich mit einem sehr optimistischen Text. Und wir haben ja jetzt sehr viel auch Pessimistisches über das Gesundheitswesen gesagt und die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dieses Lied ist bei dem traurigen Thema ein sehr optimistisches Lied.
Das wird auch normalerweise ganz getragen gesungen.
Ja, ja.
Hier kommt es ganz anders
jetzt
daher.
Jetzt kommt es ganz flott daher.
Mit der Neufassung eines ganz alten Liedes aus dem 18. Jahrhundert, Auld Lang Syne, eigentlich ein Abschiedslied der Auswanderer in längst vergangenen Zeiten. Wir werden uns irgendwann wiedersehen und dann eine Tasse Kaffee trinken. Oder Tee wahrscheinlich eher.
Eine Tasse Freundlichkeit.
Eine Tasse Freundlichkeit. Herr Florian Schwinn am Tisch mit Ernst Girth im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ernst Girth, bis vor kurzem Oberarzt am Klinikum Offenbach und jetzt einer, der eine neue Praxis aufgemacht hat, die aber keine Praxis im üblichen Sinne ist, sondern nur beraten will, Cardio Consulting nennt sie sich. Ernst Girth, wenn Sie jetzt mal ein persönliches Fazit aus Ihrer Arbeit als Krankenhausarzt ziehen sollten, würden Sie sagen, Sie haben da in letzter Zeit vieles falsch gemacht oder es ist Ihnen schief gelaufen, weil Sie jetzt mit Ihrer Neugründung des Cardio Consultings so eine totale Kehrtwende machen und sagen, ich, der ehemals gerade noch technische Mediziner, mache jetzt nur noch Beratung?
Tja, falsch gemacht. Es ist sicher,
auf den falschen Weg gedrängt
ja,
worden.
Ja, es ist sicher vieles falsch gelaufen. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt, nachdem ich da meinen Beruf an den Nagel gehängt habe, dass ich sage, die technische Medizin ist Mist.
Sie haben nur den Oberarzt an den Nagel gehängt, den Beruf üben Sie ja weiter aus.
Ja. Ja, aber die technische Medizin ist nicht Mist. Es gilt für die technische Medizin wie für alles, gilt der Satz, die Indikation ist das Entscheidende. Also die Indikation ist ja ein medizinischer Begriff, der sagt, ich gucke mir den Patienten und seine Probleme an und dann stelle ich die Indikation, also ich entscheide, dass zum Beispiel jetzt eine Herzkatheteruntersuchung notwendig ist. Das heißt, nicht der Herzkatheter, die Technik Herzkatheter ist gut oder schlecht, sondern entscheiden tut sich das an der Indikation. Und wenn ich eine potenziell gute Methode falsch indiziere, dann kann ich natürlich eine solche Methode auch desavouieren, also killen sozusagen. Ja. Das gilt für ganz viele Verfahren. Also diese Knochendichtemessung ist etwas, womit viel Geld gemacht wird in der Medizin, auch leider, muss man sagen. Trotzdem ist es keine Methode, die falsch ist. Nur das Problem ist, wenn eine solche Methode auf den Markt kommt, dann kann man damit nur Geld verdienen, wenn sie auch massenhaft.
Weil man das Gerät
Gerät und die Entwicklung muss sich amortisieren. Und es macht technisch, ökonomisch nur Sinn, wenn es millionenfach angewendet wird. Wenn es dann nur tausendfach angewendet wird, ist es technisch-ökonomisch ein Flop. Medizinisch sieht das aber völlig anders aus.
Sind wir wieder bei der Wurstfabrik?
Ja.
Ökonomie ist nicht dasselbe wie Medizin.
Nein, die stehen sozusagen gegeneinander. Ja? Und wenn ich eine solche Apparatur habe und ich feststelle, sie ist medizinisch nur für eine kleine Klientel sinnvoll, dann muss ich es technisch anders organisieren. Dann darf nicht jedes kleine Krankenhaus diese Technik haben.
Ja.
Aber so wurde es nicht gemacht. Jedes Krankenhaus brauchte irgendwann ein CT und einen Herzkathetermessplatz und all diese Geschichten. Und wenn sie dann mal da sind, das ist wie mit dem Hammer und dem Nagel. Ja? Wo ein Hammer ist, da sieht die Welt nur noch voller Nägel aus. Und so ist es da eben auch. Und das ist das Problem. Das heißt, ich habe mich nicht von der Technik abgewandt, nur ich habe eine sehr kritische Meinung immer gehabt, bin vielleicht durch die Entwicklung im Krankenhaus, ja, meine ich, die letzten Jahre nicht mehr so konsequent gewesen wie am Anfang und kann jetzt mit dieser neu gewonnenen Freiheit wieder viel ruhiger und entspannter und neutraler für den Patienten sagen, das ist für dich richtig und das ist für dich nicht notwendig.
Jetzt beraten Sie die Patienten, die sich das leisten wollen, diese Beratung auch selber zu bezahlen oder was ein bisschen was auf das drauf zu zahlen, was Ihre Privatkasse, falls Sie privat versichert sind, bezahlt, die 38,50. Und Sie machen dann sozusagen Ihre Medizin wieder ganz konsequent. Aber ist es nicht, wenn Sie sagen, man hat das Krankenhaus zur Wurstfabrik gemacht, denn das ist ja das Fazit, ist es nicht eigentlich logisch, dass es auch solche Berater wie Sie geben muss? Einer der ganz normalen Auswüchse einer industrialisierten Produktionsform. Also wir haben ein Steuersystem, also haben wir auch Steuerberater, Lohnsteuerbüros für die Ärmeren. Wir haben ein Finanzsystem, also haben wir auch Finanzberater. Wir haben ein Gesundheitssystem, das ähnlich organisiert ist wie die anderen Systeme, nämlich industriell, nämlich bürokratisch. Also brauchen wir auch Patientenberater.
Das ist wahrscheinlich leider richtig. Ja, also mein Stolz auf diese kluge Idee reduziert sich etwas, weil ich denke, Sie haben recht. Es ist ein Spiegelbild der Industrialisierung der Gesellschaft. Mhm. Und mein flotter,
also der Ökonomisierung der Gesundheit in diesem Fall.
Ja, mhm. Und mein flotter Name Cardio Consulting, also dieses Consulting, das sagt ja auch nochmal etwas dazu. Ja. Es ist wirklich ein Spiegelbild dieser Entwicklung. Mhm. Ja. Und es ist natürlich eigentlich schade, ja. Ich subjektiv, ich persönlich habe natürlich gedacht, ist doch schade, meine 35 Jahre Erfahrung, das sollte doch weiter genutzt werden. Das finde ich schon auch faszinierend. Aber eigentlich gilt mein Hauptwunsch natürlich einer Medizin, und dafür habe ich eigentlich immer gekämpft, wo dieser sprechende Anteil eher mehr wurde. Und ich habe im Laufe meiner Zeit erlebt, er wurde immer weniger.
Aber vielleicht kommt der Zeitpunkt, oder sind wir vielleicht schon an diesem Turnaround-Point, an diesem Punkt, wo es andersrum geht? Denn sonst würden Sie ja nicht plötzlich Patienten haben, die nur beraten werden wollen.
Das wäre schön, wenn das so wäre. Ich könnte mir durchaus vorstellen, ja, dass das, was jetzt auseinandergeflossen ist, auch irgendwann wieder zusammenfließt. Denn mein Wunschziel wäre natürlich der unabhängige Arzt. Ja? Das haben wir uns ja auch immer erzählen lassen müssen. Der Arztberuf, heißt es in der Kammer und auch in unserer Satzung, der Arztberuf ist kein Gewerbe. Da haben wir vor 30 Jahren schon gelacht über diesen Spruch. Natürlich ist er ein Gewerbe geworden. Und natürlich wäre mein Wunsch, dass das wieder vereinheitlicht wird, dass derjenige, der den Patienten untersucht, der die Indikation für bestimmte Untersuchungen stellt, dass der sie ihm auch erläutert, dass der ihm alles Weitere erläutert. Aber ob und wann diese Zusammenführung wiederkommt, ich weiß es nicht.
Vielleicht sind Sie ein Trendsetter, wir werden es sehen. Ernst Giert, recht herzlichen Dank für den Doppelkopf, für dieses Gespräch in HR2 Kultur. Letzter Musikwunsch von Ihnen, das Klarinettenquintett A-Dur, gespielt von dem Philharmonia Quartett Berlin, also dem Quartett der Berliner Philharmoniker. Da fehlt natürlich einer, sonst wird es kein Quintett. Und das ist Sabine Meyer an der Klarinette.
Ja, Sabine Meyer hat in meinem Leben zwei Bedeutungen. Also einmal war sie ja die erste Frau, die bei den Berliner Philharmonikern eingestellt werden sollte und die dann aufgegeben hat, diesen Kampf gegen die alten Herren, und dann Karriere gemacht hat. Und zum anderen war genau diese Platte war sozusagen auf der Hitliste im Herzkathederlabor. Da habe ich immer klassische Musik gespielt.
Während der Untersuchung
war das der absolute Renner. So ein Renner, dass ich sie jahrelang kaum mehr hören konnte, obwohl es eine traumhaft schöne Aufnahme ist.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.